Das Poster klebt noch immer an der Fensterscheibe im Foyer des 6. Stocks, dort, wo jeder, der mit der Abteilung für Verschwinden zu tun hat, es sehen kann. Auf einem der Fotos trägt Brian einen Bart, auf einem anderen ist er glatt rasiert. Die Ermittler tauschen die Bilder ab und zu aus, denn wenn Brian noch lebt, hat sich wahrscheinlich auch sein Aussehen verändert. Was sich jedoch in den vergangenen 3 langen Jahren nicht verändert hat, sind die Worte auf dem Plakat. Vermisst. Medizinstudent der OSU. Zuletzt gesehen am 1. April 2006 im Nordviertel. Belohnung für den einen Hinweis. 100.000 US-Dollar. Der Fall war von Anfang an tragisch. Selbst für die erfahrenen Ermittler, die tagtäglich mit menschlichem Leid konfrontiert sind. Der einzige verbliebene Angehörige, Brians jüngerer Bruder Derek, hat sich seitdem weitgehend zurückgezogen. Freunde sagen, er brauche eine Pause vom Schmerz, von der Überforderung, von der wachsenden Hoffnungslosigkeit, Brian je wiederzufinden. Doch diejenigen, die Derek nahestehen, Freunde, Ermittler, Freiwillige und sogar Fremde, die mitfühlten, verspüren nun neuen Antrieb. Sie wollen Antworten finden für die, die sie nie bekommen hatten. Sie wollen ein Ende dieser Geschichte, selbst wenn es kein glückliches ist. Doch wissen viele allerdings nicht mehr, wo sie anfangen sollen oder wie. Ein Vermisstenfall, der ebenso mysteriös wie tragisch ist. Ein Schicksal, das auch nach 19 Jahren nicht in Vergessenheit geraten darf.
Moin, moin, ihr Lieben. Mit diesem wirklich sehr, sehr spannenden Intro begrüßen wir euch herzlich zurück zu Folge 4 von Zwischen Akten und Abgrund. Wir haben uns ja ein bisschen länger nicht gehört, aber wir sind ganz, ganz froh, wieder hier zu sein und freuen uns, heute mit euch wieder über einen ganz, ganz spannenden Fall zu sprechen. Nur kurz zur Info, wer zuletzt die Folge 3 gehört hat, wir sind diesmal leider nicht in Irland. Wir sind nochmal zurück nach Amerika gegangen mit einem wirklich sehr, sehr spannenden Fall. Aber auch der hat's in sich und Lele, ich freue mich wahnsinnig, dass wir wieder hier sind und zusammen aufnehmen.
Ich freue mich auch total, wirklich eine lange Zeit und ich bin mega aufgeregt, wie immer positiv aufgeregt natürlich und begrüße euch alle herzlich hier bei uns bei Zwischen Akten und Abgrund, dass wir endlich mit euch talken können. Darüber freue ich mich richtig doll.
Wollen wir mal kurz erzählen, wie wir auf den Fall nochmal gestoßen sind. Wir haben irgendwie so grob überlegt, welche Fälle wir in Zukunft mal machen wollen und dann haben wir irgendwie, glaube ich, gleichzeitig gesagt, den kennen wir schon lange, da sind wir schon lange richtig drin und den wollen wir irgendwie mal machen, ne? So war es doch.
Ja, genau, so war es tatsächlich. Wir haben so ein bisschen hin und her jongliert mit irgendwelchen Fällen und plötzlich kam dann der Name auf und wir alle beide so. Wow, den machen wir.
Ja, das ist wirklich ein Fall, das ist so einer meiner ersten Fälle, auf die ich so gestoßen bin im Internet, sag ich mal, so auf Reddit und allen möglichen anderen Plattformen und der ist auch schon ein bisschen älter. Aber der ist wirklich sehr, sehr spannend und wirklich sehr mysteriös. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was du nachher sagen wirst, Lele, und freue mich ganz doll, mit dir da heute drüber zu sprechen.
Ich freue mich auch und ich kann es gar nicht erwarten, loszulegen.
Ich auch nicht. Lele, vorab mal eine ganz kurze Frage. Mhm. Gab es schon mal den Moment, wo du mit Freunden irgendwie losgezogen bist, um feiern zu gehen und eine Person ist irgendwie einfach so verschwunden, hat sich von der Gruppe gelöst, hat sich aus den Augen verloren. Ist das schon mal passiert bei dir?
Ja, das ist tatsächlich schon mal passiert. Allerdings Gott sei Dank immer nur eine kurze Zeit und man hat sich dann irgendwo in der anderen Bar oder irgendwo anders dann in einer, vielleicht knutschend in einer Ecke, denjenigen vorgefunden und dann war man ganz erleichtert. Aber ja, ich erinnere mich auch wirklich an eine Situation, da haben wir echt, da waren wir schon ganz schön aufgeregt, dass derjenige weg war.
Ja, ich habe nämlich bei der Recherche auch gemerkt, dass mir so eine Situation selber schon mal passiert ist. Also ich war nicht der, der weg war, aber ein Kumpel von mir ist im Partyurlaub wirklich die komplette Nacht weg gewesen. Und wir haben den tatsächlich am nächsten Morgen erst beim Frühstück wiedergefunden. Wir haben uns alle natürlich nicht so große Sorgen gemacht, weil wir dachten, gut, der wird da sein, wo wir es vermutet haben. Und der war dann im Endeffekt auch da. Deswegen, mir ist es auch schon mal passiert, warum ich das erzähle, denn wir sprechen nämlich heute in unserer Folge genau über so eine Situation. Allerdings ist diese wirklich weitaus mysteriöser und viel, viel komplexer als unsere beiden positiv ausgegangenen Situationen. Wir sprechen nämlich heute über einen der mysteriösesten Vermisstenfälle aus dem Bundesstaat Ohio. Genauer gesagt sprechen wir heute über Brian Schaefer. Lilly, damit unsere Zuhörer da draußen so ein kleines Bild von Brian bekommen, kannst du uns ja mal so ein bisschen was zu seiner Vergangenheit erzählen. Was hat er so in den Jahren gemacht? Wie ist er aufgewachsen? Seine berufliche Richtung? Ich glaube, du hast dir da ein bisschen was so rausgesucht, oder?
Genau, und vielleicht kann ich nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach sagen, falls ihr ein Bild von Brian sehen wollt auf unserem Instagram-Kanal zwischen Akten und Abgrund, da gibt es gute Bilder, die extra zu dem Fall zusammengetragen worden sind. Also damit ihr auch Brian vor Augen habt. Genau.
Genau, der Post ist jetzt online, während ihr die Folge hört.
Genau. Also, Brian Schaefer ist am 25. Februar 1979 geboren. Er ist Sohn von Randy und Renee, seinen Eltern, und er hat noch einen jüngeren Bruder, Derek. Brian wuchs also super behütet auf, hat eine ganz tolle Beziehung zu seinen Eltern und zu seinem Bruder gehabt. Er hat unglaublich viel und gerne Tennis gespielt. Man hat auch gesagt, dass Brian so gut im Tennis war, dass er hätte auch eine Tenniskarriere starten können, wo er sich dann aber später dagegen entschieden hatte, weil er dann doch lieber studieren wollte. Er liebt Musik. Brian liebt Musik, er liebt Bands, er liebt Konzerte. Also er geht da total in Musik auf. Aber um seinen Karriereweg ja, voranzupuschen, ist er dann 1999 zu Ohio State University gekommen, hat dort seinen Bachelor in Mikrobiologie gemacht und hat dann 2004 bei der Medical School, also bei der Ausbildung oder beim Studium zum Arzt angefangen. Er wollte dort auch so ein bisschen in die Fußstapfen seiner Mutter treten. Seine Mutter war Krankenpflegerin und ja, und es fand er immer ganz interessant und spannend und hat ja ihr wahrscheinlich auch damit imponieren wollen. Genau, 2004 hat er also da angefangen. 2004 hat er auch seine Freundin Alexis dort kennengelernt. Und es wurde relativ schnell relativ ernst zwischen den beiden. Es war eine ernste, wirklich schöne Beziehung zwischen den beiden und waren dann eigentlich auch zusammen. Weihnachten 2005 hat die Mutter Renee den beiden eine Reise nach Miami geschenkt zum Spring Break, die sie dann im Frühjahr beim Spring Break eben antreten wollten. Doch dann kam es noch ein bisschen, ja, Trouble in die Familie. Er war also wirklich ganz unglücklich, als seine Mutter Anfang März 2006 ganz plötzlich, muss man sagen, an einer sehr seltenen Krebsart gestorben ist, eine Form von Knochenmarkkrebs. Und das ging sehr, sehr schnell. Und darunter hat Brian auch sehr gelitten an dem Verlust und an dem Tod seiner Mutter. Trotz allem sollte diese Reise, die nur wenige Wochen später stattfinden sollte, trotzdem angetreten werden. Ja, und am 31. März ist dann Brian nochmal unterwegs gewesen, weil Alexis, seine Freundin, musste zu einem Notfall in der Familie sozusagen nach Toledo reisen. Und er hat dann wohl gedacht, so 3 Tage vorm Start der Spring Break-Reise nochmal mit seinem Vater essen zu gehen. Aber ich glaube, Basti, da erzählst du uns ein bisschen weiter, oder?
Ja, absolut, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die sich jetzt fragen. Spring Break kann man ja vielleicht mal kurz erklären, ist, glaube ich, so der Frühlingsstart in Amerika, wenn die ganzen Prüfungen der Unis durch sind, dann fahren die ganzen Studenten alle irgendwie ans Meer und machen da eine Riesenfeier. So ist das doch, glaube ich, oder, Lele?
Genau so ist es. Und da erinnerst du mich auch tatsächlich noch an was, was relativ vielleicht wichtig wird noch im Verlauf unserer Folge. Und zwar sind ja alle Prüfungen durch. Brian ist ziemlich ausgelaugt und relativ geschlaucht von den ganzen Prüfungen. Er hat wirklich viel zu lernen gehabt, hat viele Termine gehabt und so. Und er muss sich trotz allem noch auf eine sehr, sehr wichtige Prüfung nach dem Spring Break vorbereiten. Also er hat eine relativ taffe Lernzeit sozusagen. Das sollte man vielleicht auch sagen.
Ja, genau, stimmt. Eine steht noch aus, eine sehr, sehr wichtige Prüfung. Die anderen hat er ja schon alle durch. Und ja, da kann man sich natürlich vorstellen, dass man da mental, sag ich mal, exhausted ist. Ich denke mal, das ist verständlich. Aber ich erzähle euch mal so ein bisschen was zu dem Tag, um den es jetzt gerade geht, nämlich der 31. März. Lili, du hast es gerade schon angesprochen, dass Brian unterwegs war und hatte sich dann mit seinem Vater gesprochen. Also was man über den Abend vor Brians Verschwinden weiß, ist eigentlich ziemlich alltäglich, würde ich sagen, zumindest auf den ersten Blick. Brian war, wie ihr bereits wisst, ja, damals Medizinstudent und es war an diesem 31. März 2006, ja, kurz vor den Ferien. Er hatte gerade, wie wir gerade schon erwähnt hatten, diese ganz, ganz stressige Woche hinter sich mit Prüfungen, mit Lernen und er hatte auch Randy gesagt, dass er wirklich nur 4 Stunden in der Nacht geschlafen hat, maximal. Dementsprechend war dann natürlich auch der Schlafentzug ein bisschen da. Ja, am Abend des 31. März, das war ein Freitag, da hat er sich dann mit Randy in einem Steak-Restaurant getroffen. Die haben sich dort häufiger mal getroffen zu so einem kleinen Stammtisch, haben dort ein Steak gegessen und einfach über alle möglichen Dinge gesprochen. Es war ein sehr ruhiger Moment mit vielen Gesprächen, unter anderem auch über den Tod von der Mutter Renee, was du ja gerade schon gesagt hast, Lele. So erinnert sich Randy später. Ja, bevor die Nacht dann ihren Lauf nahm, wirkte Brian, wie gesagt, sehr erschöpft und obwohl er äußerlich eigentlich sehr gefasst wirkte, war er innerlich doch noch sehr stark mitgenommen von dem Tod seiner Mutter. Das merkte Randy auch sofort. Aber auch Freunde von Brian sagten, dass Renee für ihn nicht nur die Mutter und eine sehr, sehr enge Vertraute war, sondern auch sein großes Vorbild. Das hattest du ja gerade schon mal im Intro gesagt, Lele. Sie war wirklich der Mittelpunkt der Schäfer-Familie und ihr Verlust hat die ja ohnehin engen familiären Bindungen teilweise gebrochen, aber auf der anderen Seite auch, wie gesagt, sehr eng zusammengeschweißt, gerade zwischen Randy und Brian. Später am Abend nahm Brian dann die Bahn in Richtung Innenstadt und landete mit seinem ehemaligen Mitbewohner Clint Florence heißt er, auf der Barmeile, genauer gesagt im Golden Angel, der Southside Bar. Und in der Bar Sacred Palm, das sind zumindest so die drei Bars, an die sich Clint nachher noch erinnern kann. Sie besuchten aber noch einige mehr und tranken bei jedem Stopp zusammen einen Shot Wodka. Das war so deren Ritual quasi. Die haben so eine richtige kleine Barhopping-Tour gemacht. Lili, ich glaube, das ist auf der Reeperbahn auch so ein Ding, ne? So eine Barhopping-Tour kann man auf der Reeperbahn auch ganz gut machen in Hamburg. Einmal durch alle Kneipen ziehen.
Ja, kann man machen, wenn man möchte, klar.
Ja.
Das
Ist mir
geht
gerade
schon.
eingefallen. Ja, Brian hat sich während den Aufenthalten mit mehreren Leuten unterhalten, wirkte auch den Umständen und vor allem den Gesprächen mit seinem Vater entsprechend gut gelaunt. So berichten zumindest die Augenzeugen später. Um 22 Uhr kontaktiert Brian dann seine Freundin Alexis nochmal und das ist dann tatsächlich auch das letzte Lebenszeichen, was zumindest sie von Brian hat. Die beiden treffen sich dann um kurz nach Mitternacht mit einer Freundin von Clint, Meredith Reed heißt sie, im Brothers Bar and Grill. Die Meredith blieb an dem Abend nüchtern. Sie fuhr mit den beiden dann anschließend auch mit dem Auto in Richtung, sag ich mal, dem Ende der Kneipentour, dem Arena District. Und dort liegt auch die eigentlich heute noch beliebteste Studentenbar, die Ugly Tuna Saluna Bar. Eine typische College Bar, sag ich mal, mit Dauer Frühlingsatmosphäre, sehr günstigen Drinks und so typischem College Entertainment. Trotzdem war die Bar aber schick genug, um im Gateway-Viertel zu liegen. Das ist so das etwas gehobenere Viertel, das Gegenstück der Stadt zur Uni und zu dem etwas heruntergekommenen südlichen Campusbereich. Die gibt es übrigens heute auch noch, befindet sich allerdings nicht mehr im selben Gebäude. Die Bar ist im Mai 2019 in ein etwas kleineres Gebäude am Rande der Stadt gezogen, das sagte der Eigentümer John Votino. Vorher war sie in einer Art Mall, in der noch andere Clubs und kleine Geschäfte waren. Und für den Eingang der Bar musste man damals so eine kleine Treppe oder auch Rolltreppe nach oben nehmen. Ich bin bei der Recherche mal auf die Website gegangen und wollte euch und dir, Lili, einmal ganz kurz deren Werbespruch vorlesen, weil der ist wirklich zu gut, um den nicht zu erwähnen. Und zwar heißt es auf der Website: Eine Schale für alle, die sich richtig zuschallern wollen. Werde hässlich. Ugly Tuna, ein Ort, an dem hässlich sein okay ist. Einmal hässlich, immer hässlich.
Oh Gott, sehr
Ja,
einladend, sehr einladend.
das wäre ja was für mich. Hier steht noch: Unser ganzer Stolz ist die legendäre Ugly Hour. Jeden Abend von 19 bis 22 Uhr gibt es Longdrinks für nur $1. Diese 15-jährige Tradition bringt garantiert jede Party in Schwung. Unser Team ist ein weiteres Highlight deines Ugly-Erlebnisses. Wir sind überzeugt, einmal hässlich, immer hässlich. Ja, gut, das klingt auf jeden Fall nach einer Bar, wo man, glaube ich, einen guten Abend verbringen kann. In der Ugly Tuna Saluna traf Brian dann auch mehrere Uni-Bekannte und auch gute Freunde, mit denen er sich abwechselnd unterhielt. Das führte dann auch irgendwann dazu, dass Brian und Clint und Meredith sich so ein bisschen aus den Augen verloren hatten nach einem Toilettengang. Clint und Meredith dachten sich allerdings anfangs nichts dabei. Brian war, wie gesagt, super extrovertiert und es wäre nicht das erste Mal, dass er seine Clique, sag ich mal, an einem Abend so ein bisschen wechselt. Gegen kurz vor zwei sagt er dann Clint und Meredith, dass er nochmal kurz rein zur Band wollte. An dem Abend hat ja eine Band in dieser Bar gespielt und da Brian ja selber sehr musikaffin war, wollte er da vielleicht mit denen nochmal sprechen, hat auf jeden Fall gesagt, dass er nochmal ganz kurz reingeht. Allerdings finden ihn Clint und Meredith danach in diesen wenigen Minuten dann nicht wieder und suchten aber trotzdem nochmal in der gesamten Ugly Tuna Saluna nach Brian. Allerdings ohne Erfolg. Auch Anrufe auf seinem Handy blieben unbeantwortet und kurz danach ging dann auch die Musik aus, denn die Bar macht ab 2 Uhr zu, beziehungsweise um 2 Uhr wurden immer langsam alle Leute rausgeschickt und ab 2:30 Uhr ist dann auch wirklich Feierabend und die Tür zu. Zusammen mit allen anderen Gästen verließen sie dann auch die Bar über die Rolltreppe, das war um 2:09 Uhr, und sie warteten dann am Eingang auf Brian, hatten die Tür, sag ich mal, ja, im Blick und schauten so ein bisschen, ob Brian mit dabei ist. Allerdings war er auch unter diesen ganzen hunderten Gästen augenscheinlich nicht dabei. Von da an verliert sich seine Spur dann auch erstmal. Meredith und Clint gehen hier noch davon aus, dass Brian bereits zu Fuß zu seiner Wohnung gegangen sei und sich eventuell dann morgen früh nach dem Ausnüchtern melden würde. Doch leider bleibt auch am nächsten Morgen das Telefon still. Der Vater von Brians Freundin Alexis, Steven, kontaktiert Brian dann ebenfalls am Samstag nochmal telefonisch, um die letzten Details zu der geplanten Spring Break-Reise am Montag zu besprechen. Allerdings auch hier bleibt leider das Telefon aus. Brian plante, so sagt es Randy und auch sein bester Kumpel später, Alexis auf dieser Reise eventuell sogar einen Heiratsantrag zu machen. Deshalb war diese Reise nicht nur deswegen eigentlich extrem wichtig. Doch dazu kam es dann leider nicht, denn auch an diesem gesamten Wochenende, in dem sich Brian nicht gemeldet hat, wird er erstens nicht als vermisst gemeldet, aber er taucht auch nirgendwo anders auf. Ja, Alexis dachte sich, vielleicht bräuchte Brian noch 1 bis 2 Tage für sich und würde sich dann am Montagmorgen melden, beziehungsweise sie am Flughafen überraschen. Doch auch dort wird sie dann leider alleine stehen bleiben und vergeblich auf Brian warten. Und ab diesem Moment ist dann, glaube ich, allen auch irgendwie soweit klar, dass irgendwas nicht stimmen kann, oder Lele?
Ja, man muss aber auch ganz klar dazu sagen, also Brian wollte an dem Samstag auch zu seinem Vater kommen. Er wollte ihm mit, ja, ein bisschen das Haus mit aufräumen. Nach dem Tod der Mutter ist das wohl alles nicht so einfach gewesen und er hatte sich da auch noch verabredet und ist dann halt nicht aufgetaucht. Randy macht sich aber zu dem Zeitpunkt keine Sorgen, weil er denkt, okay, der hat einfach verschlafen, hat es vergessen, vielleicht hat er auch viel gefeiert und so macht sich da nicht so die Sorgen. Aber wie du schon gesagt hast, Alexis kommt dann ja auch wieder nach Hause von Toledo, also zurück nach Columbus. Und fährt dann ja auch zu seiner Wohnung und sieht, dass sein Auto vor der Tür steht und alles ist in der Wohnung auch unberührt. Also da ist gar nichts irgendwie Außergewöhnliches oder so. Nur natürlich, dass Brian nicht da ist und dass er eben auch nicht auftaucht. Und als sie dann am nächsten Tag, soweit ich weiß, der 2. April, denn immer noch nichts von Brian hört, macht sie sich so große Sorgen, dass sie Randy informiert und die beiden gehen unmittelbar zur Polizei. Und machen da oder wollen da eine Vermisstenanzeige machen. Die wird aber nicht aufgenommen, weil die sagen, nö, die haben jetzt nicht wirklich irgendwie sowas, was jetzt irgendwie sein könnte, dass er verschwunden ist. Und deswegen sollten sie nochmal den nächsten Tag abwarten, den 3., wo der Flug eben sein sollte, der Montag. Und als, wie du schon gesagt hast, Randy natürlich nicht, Quatsch, Entschuldigung, Brian natürlich nicht aufgeschlagen ist zum Flug, da fahren sie wieder zur Polizei und da wird dann endlich die Vermisstenanzeige aufgenommen. Und da
Ja.
beginnt die Polizei auch zu suchen. Und das ist auch etwas, was später vielleicht dem ganzen Fall zum Verhängnis geworden ist, dass es so lange gedauert hat.
Definitiv, ja. Ich glaube, wir hatten es bei der letzten Folge zu Trevor. War es, glaube ich, so ähnlich, oder? Es war ja auch ein ganzes Wochenende, was vergangen ist. Sind ja eigentlich
Richtig.
48 Stunden sogar, vielleicht sogar mehr. Ist natürlich immer diese wichtige Zeit, die nach einem vermissten Fall sehr, sehr wichtig sind, ne? Sind leider dann vergangen, ja.
Ja, da hast du recht.
Wie läuft es denn dann mit der Suche ab, Lele, von der Polizei? Was machen die alles? Haben die ein großes Aufgebot oder ist es eher eine kleine Suche? Hast du da ein paar Infos zu?
Naja, sie beginnen natürlich dann da zu suchen, wo er das letzte Mal gesehen worden ist. Übrigens, in der Zeit ruft Alexis auch bei Clint an. Clint erzählt ihr also komplett, was passiert ist, also von den Bars, in denen sie gewesen sind, da, wo sie Meredith getroffen haben, dass Meredith auch ja die beiden dann eben fahren wollte, weil die beide schon sehr betrunken gewesen sein sollen. Also sie waren nicht nüchtern, die beiden Männer. Und deswegen hat sie die ja auch gefahren und ist dann ja mit zu dieser Ugly Tuna Saluna gegangen. Und das erzählt Clint alles Alexis. Und daraufhin wird sie natürlich sehr unruhig, weil es sehr komisch ist, dass er ja dann nirgendwo aufgetaucht ist. Am 3., als er dann nicht zum Flug aufgetaucht ist, wird die Vermisstenmeldung, wie gesagt, aufgegeben. Endlich, nachdem der Vater ja an dem Vortag schon so gebettelt hatte, dass was passiert. Genau, und die Polizei spricht dann zuerst mit den Leuten in der Bar, also wendet sich denn der Bar zu und ob da irgendwelche Vorfälle passiert sind, da ist aber nichts Besonderes aufgefallen. Dort fragen sie dann auch nach den Überwachungskameras. Und auf den Überwachungskameras kann man ganz klar sehen, wie um 1:15 Uhr Clint, Meredith und Brian die Rolltreppe hochkommen. Ist ein ganz, ganz kurzer Moment nur. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Alle gehen, alle sehen fröhlich und gut gelaunt aus. Also da ist nichts Auffälliges dran. Genau, dann gucken sie weiter und dann gibt es ja natürlich viel zu gucken. Das muss man sich vorstellen. Da geht es, also wenn man die Kamera sieht, wir haben sie sicherlich auch auf Instagram, wie ihr sehen könnt, wie das da aussieht. Das ist, echt geht hoch, runter, so viele Leute rein, raus. Also da ist
Ja.
richtig was los, ne? Basti?
Genau, ja, definitiv. Also klar, ne, da vor der Tür, das ist ja dieser Raucherbereich oder dieser kleine ja, Außenbereich, da stehen gefühlt in einer Kameraaufnahme, glaube ich, schon 50 Menschen und alle rennen durcheinander. Manche gehen die Rolltreppe wieder runter, manche wieder hoch und man muss wirklich genau hinschauen, um da, sag ich mal, wichtige Dinge zu erkennen. Ja.
Genau, und man muss auch dazu sagen, bei den Kameras ist es so, dass die Kamera nimmt halt diesen Eingangsbereich auf. Also, das stimmt auch nicht. Sie nimmt den Bereich auf, der vor der Bar ist, aber sie nimmt nicht die Bar auf. Also, man kann nie sehen, wer rein oder raus bei der Bar geht. Man kann wirklich nur sehen, wer dort steht, bei der Rolltreppe oben und die Rolltreppe hoch und runter fährt. Man muss sich vorstellen, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir jetzt gerade hier kein Bild haben, aber man fährt die Rolltreppe hoch und der Eingang ist nicht geradeaus, sondern der Eingang ist rechts davon. Ne, das ist auch nochmal wichtig, weil ich für mich sah das immer so aus, als wäre der Eingang praktisch geradezu.
Genau, also wenn man die Rolltreppe hochgeht, direkt geradeaus einfach durch dann, ne?
Genau, aber ist ja nicht so.
Genau, ja.
Genau. genau, und dann sieht man Brian auf der Kamera wieder um 1:55 Uhr. Da steht er mit zwei Frauen, die werden auch schnell identifiziert. Es handelt sich dabei um Amber und Brighton. Das sind zwei Freundinnen von Clint. Und die unterhalten sich da, ich würde sagen, juxen da so ein bisschen rum. Und ist nur ein ganz kurzer Einblick. Ich glaube, insgesamt sind das ein, 2 Minuten. Und dann verschwindet Brian auch schon wieder aus dem Bild und kurze Zeit, ein paar Sekunden später fahren die Mädchen dann, ich nenne sie einfach die Mädchen, sind die Frauen, die Rolltreppe runter und verschwinden halt ohne Brian. Nochmal, um es klarzustellen, man sieht den Eingang zur Bahn nicht. Also man kann halt nur vermuten, dass er dann wieder zurückgeht. Was aber auch, wie Basti ja schon gesagt hatte, er dann auch Clint und Meredith eigentlich sagt, er sagt, er müsste noch mal zum möchte noch mal zur Band, er möchte noch mal zur Bühne gehen und mit denen kurz reden, sagt er. Also, und die Polizei guckt natürlich nicht nur die Überwachungsvideos an, sondern befragt natürlich auch die Band, die Barleute und natürlich auch Clint und Meredith und viele andere, die dort eben ein- und ausgegangen sind an dem Abend. Clint sagt noch mal aus, dass als Brian noch mal reingekommen ist, dass er sagt, er möchte noch mal zur Stage Area, also noch mal zur Band gehen und mit der Band sprechen und verschwindet also in Richtung Stage Area, also Bühne, Bühnenbereich. Man muss auch noch mal dazu sagen, das macht er sicherlich, weil er ja auch sehr, sehr gerne eine Band haben möchte und auch sehr gerne Musik hört. Ich hatte vorhin auch gar nicht erwähnt, dass er sogar von seiner Lieblingsband ein Tattoo auf seinem Oberarm tätowiert hat, von der Band Pearl Jam. Übrigens auch eine meiner früheren Lieblingsbands.
Tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Habe ich sehr geliebt.
Ja.
Und ich war ja so ein Grunge-Mädel. Genau,
Ah,
so
okay.
Grunge und Independent und so gehört. Genau, und da gehört er
Ich
dazu.
kenne keinen Song von Pearl Jam, muss ich mir vielleicht mal anhören.
Musst du unbedingt mal machen. Vielleicht sollten wir mal einen kleinen Exkurs machen dazu
Ja,
irgendwann.
könnten wir mal machen.
Genau. Okay, also auf jeden Fall geht er nochmal zur Bühne und danach wird er erstmal nicht mehr gesehen. Es ist halt so, das sind ja nur wenige Minuten, wenn man sich vorstellt, 1:55 Uhr wird er noch auf der Kamera aufgenommen, danach geht er rein und das Licht geht im Grunde schon an, Band hört auf zu spielen und Meredith und Clint finden ihn nicht mehr. Sie gehen dann nochmal gucken zu den Toiletten, gehen nochmal zur Bühne, gucken, ob er mit der Band schnackt, sehen aber nichts und entscheiden dann schon mal runterzugehen und draußen zu warten. Man sieht auch auf dieser Aufnahme dann auch, wie sie ja die Rolltreppe runterfahren und wie beide dann draußen stehen, mit ihren Handys auf ihren Handys tippend und telefonierend und auf Brian warten. Man kann später dann natürlich auch ausmachen, dass sie zu der Zeit dann natürlich versucht haben, Brian zu erreichen. Sie haben versucht, ihnen ein SMS zu schreiben, wo bist du? Aber die Anrufe gehen nur zur Voicemail.
Genau. Was vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, von der Bar, also es gibt wirklich nur, ja, so gesehen zwei offizielle Ausgänge, kann man eigentlich sagen, oder Lele? Es gibt einmal den Hauptausgang, wo man, beziehungsweise auch Haupteingang, wo man raus und rein kann. Und es gibt einen zweiten kleinen Ausgang, nämlich war das eine Servicetür, die war eigentlich geschlossen und sollte auch eigentlich abgesperrt sein, aber die war an dem Abend scheinbar leicht zu erreichen und auch offen. Und diese Tür hat direkt zu einer Baustelle geführt, zu einem Gebäude, was nebenan gerade ja unter einer Baustelle war. Ja, und diese Tür war, wie gesagt, offen, man konnte durchgehen, aber dort war keine Kamera, deswegen konnte man nicht ausmachen, ob Brian eventuell diese Tür genommen hat, aber sonst gibt es eigentlich nur die beiden Ausgänge, oder?
Ja, das stimmt nicht so ganz. Muss ich dich mal ein bisschen korrigieren. Das mag ich ja
Hm.
unglaublich gerne. Und zwar
Immer
gibt es,
gerne.
genau, es gibt eine Notfalltür. Die hat es auch Kamera überwacht. Diese Tür führt sozusagen hinter dem Gebäude zu einer Gasse. Aber diese ist Kamera überwacht und man sieht ihn darauf auch nicht. Die Ermittlungen sind halt so weit, dass es gibt im Grunde nur natürlich zwei Kameras. Ich weiß nicht, ob es im ganzen Gebäude noch andere gibt, aber das ist einmal die Notfalltür, die Emergency Exit Door und einmal eben der Hauptausgang. Und dann, wie du sagst, gibt es noch eine Servicetür und die sozusagen, da kann man raus und da geht es im Fahrstuhl bis zum Erdgeschoss runter. Und da ist eine Tür, die mit einer Kette verschlossen ist. Also diese Tür hat praktisch eine Kette und da muss man sich halt durchquetschen, um da rauszukommen. Es ist möglich, aber ja, es ist möglich. Also er passt da durch, das wurde auch alles ausprobiert und so weiter. Aber da gibt es, wie Basti schon gesagt hat, keine Kamera und man kann das eben nicht sehen, ob da jemand raus oder reingeht.
Und die führt aber direkt auf diese Baustelle, richtig?
Genau, die führt auf diese Baustelle und zu der Baustelle muss man sagen, das ist wirklich eine riesige Baustelle, die sehr groß ist, sehr dunkel, sehr unübersichtlich und wenn man da sich nicht auskennt, dann ist es sehr schwer, sich da zurechtzufinden, ohne über irgendwelche Planken, in irgendwelche Gruben, in irgendwelche Löcher oder sonst irgendwas zu fallen. Gerade vielleicht auch, wenn man betrunken ist.
Genau, daran erinnere ich mich auch noch, wie der Ermittler das damals gesagt hatte. Wenn man nüchtern ist, ist es schon sehr, sehr schwierig, da sich irgendwie zurechtzufinden. Und gerade wenn man dann noch betrunken ist, glaube ich, unmöglich, sich da nicht zu verletzen, irgendwo reinzufallen. Ja.
Genau. Und da muss man auch dazu sagen, dass die Ermittler das natürlich alles genau anschauen und sich das ja auch angeguckt haben mit den Kameras und auch da rumgeguckt haben auf dieser Construction Area. Aber noch mal ganz kurz, wir gehen da bestimmt später drauf genauer ein. Es ist natürlich schon, also es war ja Freitagnacht, dann ist ja Samstag, Sonntag und Montag, vielleicht am Nachmittag dann halt die erste so grobe Übersicht, wo die denn da vor Ort sind, ne? Also muss man
Genau.
ganz klar sagen, das ist ja nicht irgendwas unmittelbar, dass sie direkt losgesucht haben. Und da soll eben auch schon viel passiert sein in der Zeit auf dieser Baustelle. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück, ne, Basti?
Genau, auf jeden Fall. Es wurden ja auch K9-Spürhunde, ne, auf diese Baustelle geschickt und generell um die ganze Umgebung der Bar. Ja, aber vielleicht kann man auch da schon mal einmal zu sagen, die K9-Hunde konnten keine wirkliche Fährte aufnehmen. Es gab keine Fährte vielleicht zu einer Straße, zum Gewässer. Ja, Brian ist da wirklich eigentlich, kann man eigentlich sagen, wie vom Erdboden verschluckt. Auf Englisch sagt man ja, vanished into thin air. nicht mal eine Fährte konnte aufgenommen werden und das ist schon wirklich erstaunlich.
Es ist aber so, die Polizei ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Die Polizei sagt, okay, wir haben diese drei, also es gibt diese drei Möglichkeiten. Zwei davon können wir definitiv ausschließen, dass er da verschwunden ist. Das sind die, die Kamera überwacht sind. Wie könnte er noch aus dieser Bar rausgekommen sein? Und da gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten. Und das ist einmal ein Balkon, auf den man treten kann. Der ist im zweiten Stock. Und da hätte er theoretisch runterspringen können, runterfallen können, was auch immer. Da hätte man aber vermutlich auch ihn natürlich irgendwo dann gesehen. Das ist eine Möglichkeit. Und wo ich gerade darauf komme, das finde ich eben auch sehr interessant, ist, dass in Columbus gibt es die meisten Überwachungskameras. Da gibt es so viele Überwachungskameras wie in Toledo, in Cincinnati und in Cleveland zusammen. Also es ist wirklich sehr, sehr ausgerüstet mit Überwachungskameras. Viele Restaurants, viele Bars, viele Einzelhandelsläden, alle haben sie Kameras. Und er ist auf nichts zu sehen. Also sagen wir nur mal kurz, wir kommen ja auch noch auf die Theorien, aber er wäre jetzt da runtergesprungen und wäre jetzt irgendwo losgelaufen. Ja, hätte man ihn wahrscheinlich dann irgendwann mal auf einer Kamera gehabt.
Definitiv, ja. Auch in den
Ja.
öffentlichen Räumen, ne, gibt es ja auch, glaube ich, Kameras. Also nicht nur an den Geschäften, sondern auch, wie gesagt, die Kameras, die den ganzen Public, die ganze Public Area filmen. Ja, da hätte man ihn definitiv gesehen, wenn er dort irgendwo durch die Nacht gelaufen wäre, ja.
Und dann gibt es noch was. Ich weiß gar nicht genau, wie das auf Deutsch heißt, muss ich dazu sagen. Was ich sehr interessant, also sehr interessant finde, Basti, das ist nämlich ein Müllschacht. Ich weiß nicht, dass, wie das wirklich auf Deutsch heißt. Kennt ihr diese Schächte, wo du oben eine Klappe aufmachst, Müllbeutel rein und dann rutscht der runter in einen Dumpster, in eine Mülltonne? Kennt ihr
Ich
das?
glaube, Müllschacht ist schon das richtige Wort,
Echt?
Lady. Ich
Okay,
glaube.
jawohl.
Also nee,
Gut.
wäre mir jetzt auch nichts anderes eingefallen.
Okay, ein Müllschacht. Ja, irgendwie hört sich das komisch an, aber okay, den gibt es da wohl auch. Leider weiß ich nicht und das konnte ich auch nicht recherchieren und ich werde aber noch mal gucken, ob ich es vielleicht irgendwie noch rausbekomme, wo, wie groß und überhaupt dieser Schacht gewesen ist. Auf jeden Fall
Also die
gibt
haben
es
quasi
den.
von der Bar aus oben ihren Müll durch diesen Müllschacht entsorgt, haben die Tüten da reingeschmissen und die landen dann unten
In der
in einem,
Mülltonne.
in der Mülltonne.
Genau. Und das haben sie sich auch angeschaut und auch jetzt nicht irgendwie ausgeschlossen oder irgendwas, aber natürlich gibt es trotz allem, wäre er den Müllschacht runtergefallen, gerutscht, dann hätte es ja auch eine Spur theoretisch von ihm geben müssen. Was die Polizei dann aber macht und was ich richtig interessant auch finde, sie haben sich dann hingesetzt und erstmal geschaut, wie viele Leute an dem Abend wieder überhaupt ins Ugly Tuna Saloon reingegangen sind und wie viele rausgekommen sind. Also sie haben jeden einzelnen Menschen sozusagen abgehakt, der an dem Abend hochgefahren ist und wieder runtergefahren ist. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Haben sie gemacht und es fehlt genau eine Person, und zwar Brian Schaefer. Also er ist wirklich der Einzige, der hochgeht und auch nicht wieder runtergeht. So.
Wahnsinn, was für eine Polizeiarbeit, muss man an der Stelle mal ganz gut loben. Also die ganzen Menschen alle irgendwie zu identifizieren, ist wirklich Wahnsinn.
Richtig.
Respekt. Ja.
Ja, finde ich auch. Aber ich finde halt eben auch, es ist einfach so krass. Man denkt dann so, okay, wie kann eine einzige Person einfach nicht mehr da rauskommen? Es ist einfach so verrückt. Natürlich werden dann auch Leichenspürhunde irgendwann gebracht. Sie werden gehen in die Bar. Es wird ja dann gedacht, ist er da vielleicht irgendwo eingemauert? Ist er vielleicht noch in der Bar geblieben und keiner hat ihn gefunden? Ja, und daraufhin kommen Leichenspürhunde, sie schlagen an der Bar nicht an und sie schlagen auch nicht an auf der Baustelle, auf dieser Construction Site, also auf dieser riesigen Baustelle, die da bei dieser Servicetür eben ist. Auch da schlagen die Hunde nicht an, obwohl sie sozusagen verschiedene, ich sag mal, Schichten abschnüffeln. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber da das halt zugebaut wird, zugemauert und zugeschüttet wird, ja, gehen sie verschiedene Schichten durch, aber sie schlagen auch nicht an. Genau.
Das könnten wir beim nächsten Mal ja mal RDA-suchende Staffel fragen. Die wird uns da bestimmt weiterhelfen können. Nee, finde ich wahnsinnig interessant, dass die Hunde und auch mega beeindruckend, dass sie wirklich auch verschiedene Schichten durchschnüffeln können. Denn es war ja, wie gesagt, die Theorie, die du jetzt gerade auch schon angesprochen hattest, ne? Einmal, dass Brian in der Bar eingemauert ist. Ich finde das ist ein bisschen übertrieben, denn ja, dafür gibt es gar keine Anlässe und es wäre auch gar nicht möglich gewesen. Aber wie gesagt, wir hatten ja, werden wir nachher bei den Theorien nochmal drüber sprechen, Lele, aber wir hatten ja beide auch so ein bisschen diesen Gedanken, er hätte dort auf der Baustelle sich, ja, hätte stolpern können und eventuell in einem kleinen Schacht oder in einer Grube landen können und dort dann eventuell am Montag, als die Baustelle weiterging, da dann eventuell zu betoniert gewesen sein. Aber es ist auch, es spricht da nichts für und wie gesagt, die Hunde haben da auch nicht angesprochen, aber das besprechen wir nachher nochmal bei den Theorien genau, würde ich sagen.
Genau. Ich weiß nicht, inwiefern du irgendwie weitermachen willst, sonst würde ich, fällt mir noch was sehr Spannendes ein, wie ich finde.
Ja, ich wollte noch kurz eine Sache erwähnen, weil du vorhin Cincinnati erwähnt hattest, Lele. Der Frontsänger von der Band Pearl Jam, also Brians Lieblingsband, der hat von dem Fall mitbekommen und der hat auch mitbekommen, dass Brian ein sehr großer Fan ist. Und der hat sich bei einem Konzert die Zeit genommen und hat auf den Fall von Brian aufmerksam gemacht, hat dann dort auf der Bühne, glaube ich, einmal das Vermisstenplakat gezeigt und hat darüber gesprochen. Ja, aber auch da gab es leider keine Hinweise oder neue Hinweise. Finde ich aber eine sehr schöne Geste, kann man wirklich mal erwähnen. Das fand ich
Absolut.
wirklich sehr, sehr toll, als ich davon gelesen habe.
Ja, das finde ich auch toll. Die sind eh toll.
Ja. Du wolltest auch noch was erwähnen?
Nee, ich wollte eigentlich so ein bisschen in die weiteren Entwicklungen einsteigen, so ein bisschen.
Mhm.
Genau, wenn das für dich fein ist.
Absolut.
Supi, dann mache ich das mal. Genau. Denn ich finde, was danach passiert ist, ist auch äußerst interessant. Also, wie ich schon gesagt habe, die Polizei hat super viele Leute befragt, hat wirklich auch jeden Einzelnen identifizieren können, der in dieser Bar gewesen ist. Und sehr viele haben auch einen Lügendetektortest gemacht. Genau. Unter anderem auch Meredith. Meredith hat den super bestanden, ist da durchgekommen. Und alle haben einem Lügendetektortest zugestimmt, bloß einer nicht. Und ratet mal, wer der eine ist.
Ich weiß es.
Das denke ich mir. Und zwar ist es Clint. Clint ist der Einzige, der nicht zugestimmt hat und ihn auch nicht gemacht hat. Die Begründung dafür ist, er hätte schon so viel der Polizei erzählt, er bräuchte jetzt nicht nochmal. Es ist natürlich sehr schwierig, so eine Aussage zu treffen. Es bedeutet trotz allem nicht, dass irgendjemand schuldig ist, aber es ist schon wirklich komisch. Meredith und Clint, die haben eigentlich die ganze Zeit kooperiert mit der Polizei und haben auch mehrfach ausgesagt und so weiter. Allerdings im Mai, also gut einen Monat später nach dem Verschwinden, nehmen sich beide einen Anwalt und ab da kooperieren sie beide nicht mehr. Das kann verschiedene Gründe haben. Man hat einfach keine Lust mehr, man ist einfach genervt, man muss das erstmal selber verarbeiten, was auch immer. Da Clint aber dem Lügendetektortest auch nicht zugestimmt hat und ganz kurze Zeit später plötzlich, unmittelbar, unvermittelt nach Tennessee zieht und absolut kein Wort mehr mit der Polizei spricht, ist das schon insgesamt alles ein bisschen komisch. Was dann aber auch noch komischer wird, ist, dass Clint vorgeladen wird zur Grand Jury, um vor einer Grand Jury nochmal befragt zu werden zum Fall Brian Schaefer. Er lehnt ab und er kommt nicht. Schwierig. Wie ich finde, sehr schwierig. Natürlich ist das kein Schuldeingeständnis, aber wenn man doch nichts zu verbergen hat, dann würde man doch für einen alten Freund, den an dem Abend, wo der spurlos verschwindet, immer wieder aussagen, egal. Und wenn ich das 15. Mal das wiederhole, was ich schon gesagt habe. Deswegen
Definitiv.
ist ein bisschen komisch, Basti, oder?
Ja, definitiv kann ich nur zustimmen. Ich habe mal eine kleine Doku gesehen und da haben auch Leute gesprochen, die sich zum Beispiel mal vor einem Lügendetektortest geweigert haben. Also es ging da generell um die Glaubwürdigkeit von diesen Lügendetektortests und ne, wie man die vor Gericht verwenden kann. Ja, und da haben halt ein paar erzählt, dass die das einfach nicht machen wollten, weil sie Angst haben, dass ihr Verstand, den quasi so einen kleinen Streich spielt, ne, und die bei einer Frage, wo sie eigentlich gar nicht verdächtig sind, dass sie dann trotzdem irgendwie nervös werden, weil ihr Kopf denen einfach sagt, hey, jetzt, ne, jetzt wird man nervös, quasi so ein bisschen so ein kleines Gedankenspiel und dass sie dadurch dann so ein verfälschtes Ergebnis hatten beim Lügendetektortest. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum viele das einfach nicht machen wollen, weil sie halt Angst haben, dass ihr Körper einfach eine andere Reaktion zeigt, als eigentlich gerade angezeigt werden soll. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, absolut, natürlich. Es wird einem ja auch oft abgeraten, sowas zu machen, gerade von Anwälten, weil wenn man eben keinen Lügendetektortest macht, das kann kein Schuldeingeständnis sein. Es darf zumindest nicht als das gewertet werden.
Ja.
Und es kann halt immer sein, dass dein Körper, wie du schon gesagt hast, irgendwie reagiert. Und es reagiert, weil einfach auf irgendwas. Und dann sieht es so aus, als hättest du was damit zu tun. Damit tut man sich natürlich dann auch keinen Gefallen.
Genau, die ganze Situation ist ja dann auch einfach aufregend, ne? Du bist nervös. Du wirst da wahrscheinlich in irgendeinem Polizeiraum sitzen und bekommst da irgendwie schlimme, schlimme Fragen gestellt. Und da ist es nicht verwunderlich, dass dein Körper dann trotzdem, sag ich mal, einen hohen Puls hat. Und ja, später wirst du dann, wird dir das dann irgendwie zur Last gelegt. Ich kann das schon verstehen, wenn man da sagt, möchte ich nicht, aber wie du das jetzt gerade schon erwähnt hast bei Clint, ist das Ganze nochmal, ja, ein bisschen anders und irgendwie nicht so ganz verständlich.
Was man auch sagen muss, ist, dass es in so einem Fall wie gerade bei Brian Schaefer, wir kennen das von sehr vielen anderen ungeklärten vermissten Fällen, dass da viele Gerüchte entstehen. Das ist normal. Und auch hier gibt es ein Gerücht oder nicht nur eins, mehrere. Aber gerade weil wir über den Fall mit Clint jetzt gesprochen haben, gibt es eben das Gerücht, dass in den Tagen zuvor ein Streit zwischen beiden entstanden ist, der paar Tage vorher war und dann dazu geführt hat, dass sie sich getroffen haben, um sich auch auszusprechen und das praktisch zu, ja, ich sag mal, in Frieden zu besiegeln dann mit einem Getränk oder was. Und es gibt natürlich das Gerücht, dass die beiden sich auch in der Bar gestritten hätten. Ob das jetzt vielleicht auch so gewesen ist, dass es einen Streit gab und dass es entweder zu etwas geführt hat oder auch nicht. Aber natürlich, wenn er dann in so einem Lügendetektortest zum Beispiel danach gefragt werden würde und es gab einen Streit, der jetzt aber gar nichts mit dem Verschwinden zu tun hat, ist das auch ein bisschen kritisch, glaube ich.
Ja, definitiv. Hast du da irgendwie Zeugenaussagen zu gefunden? Gibt's da Augenzeugen, die berichten, dass es da den Streit gab, oder ist das, wie gesagt, nur ein Gerücht und mehr nicht?
Gute Frage. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin der Meinung, es haben welche in der Bar ausgesagt. Aber wie das genau zustande kommt, ich würde es einfach als Gerücht abstempeln und nicht als Zeugenaussage.
Ja,
Besser
ist auch
nicht.
vielleicht besser so, wenn man es nicht
Ja.
100% belegen kann, dann sollte man da nicht
Genau.
irgendwas als, sag ich mal, Wahrheit darstellen, wenn es nur ein Gerücht ist. Ja.
Genau, ja. Ja, sehr spannend. Also das sind noch so viele andere spannende Sachen, aber ich denke mal, Basti, willst du mal übernehmen? Hast du da was? Sonst.
Ja, ich würde ganz gerne so in der Chronologie noch einmal ganz kurz so ein bisschen nach vorne gehen und da kurz über eine Sache sprechen, wenn das für dich okay ist. Und zwar ist es jetzt ein paar Jahre später, genauer gesagt der 14. September 2008, und dort passiert etwas wirklich sehr Schreckliches, erneut kann man ja fast sagen. Und das Ganze klingt eigentlich fast wie aus so einem Drehbuch von einem sehr traurigen Film. An dem Tag gab es nämlich einen heftigen Sturm in Ohio, da wo Randy, der Vater von Brian, gelebt hat. Ein Ausläufer von Hurricane Ike hatte sich bis in den mittleren Westen der USA vorgearbeitet. Und das war wirklich kein typischer Regenschauer, sondern das war wirklich richtig, richtig starker Wind, der durch die Gegend gefegt ist, Bäume umgerissen hat, Dächer zerstört hat und Stromleitungen umgeworfen hat. So ein richtig unberechenbarer Sturm, bei dem man eigentlich besser drin bleibt. Und Randy war an dem Tag zu Hause und hatte wohl nach dem Abflachen des Sturms in seinem Garten nach dem Rechten gesehen, wie man es halt macht, wenn der Wind alles durch die Gegend geworfen hat. Ja, und dann ist es passiert, ein ganz großer Ast oder vielleicht sogar ein ganzer Baum, ganz genau konnte ich das nicht rausfinden, wurde durch die heftigen Böen bereits vorher angerissen und ist dann, ohne dass Randy das bemerkt hat, auf ihn gestürzt. Randy war auf der Stelle tot und er wurde am nächsten Morgen von seinen Nachbarn im Garten gefunden. Und das ist wirklich so bitter tragisch, weil Randy sich jahrelang unermüdlich dann für die Suche nach seinem Sohn eingesetzt hatte. Er hat nie aufgegeben, Plakate verteilt, mit der Polizei gesprochen, in Interviews, die Hoffnung nicht verloren, die Initiative hat er in den Weg gebracht. Da können wir später nochmal einmal drüber sprechen. Und dann endet diese Familientragödie, die ja sowieso schon schlimm genug ist, mit so einem unfassbaren Schicksal. Lele, wie ist es dir dabei ergangen, als du das gelesen hast?
Ich sage ehrlich, mein Herz ist für Derek gebrochen, also für den jüngeren Bruder,
Ja.
der wirklich auch seine Mutter verloren hat, seinen Bruder verloren hat, dann seinen Vater verloren hat innerhalb wirklich von 2 Jahren. Das ist, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das sich anfühlen muss. Und ich habe da natürlich, ja, einfach auch wirklich leide damit und fühle damit und finde das ganz furchtbar. Klar. Aber
Ja.
natürlich ist es so, dass ich denke, dass manchmal, ich sage jetzt was ganz Komisches und das passt wahrscheinlich auch überhaupt nicht hier rein, aber manchmal denke ich einfach, ist das wirklich Vorherbestimmung? Es kann doch nicht anders sein. Also ich meine, was ist denn das? Gibt
Ja.
es sowas wie Schicksal, Vorherbestimmung oder ist das einfach Zufall? Ich weiß es nicht.
Ja,
Grausam.
spannendes Thema, wo ich sehr lange und sehr häufig schon drüber nachgedacht habe. Also könnt ihr auch gerne mal uns bei Instagram eine Nachricht schreiben, wie ihr dazu steht. Ich habe da mit vielen Freunden auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin eher so ein bisschen der Meinung, dass das Leben irgendwie vorherbestimmt ist und alles irgendwie seinen Sinn hat und alles so passiert, wie es passieren muss. Ich glaube zum Beispiel nicht an Zufall, dass, ne, zum Beispiel in dem Fall Randy da jetzt gerade genau unter dem Baum stand. Auch wenn es total tragisch ist, aber ich glaube, wie gesagt, an Schicksal, dass irgendwie alles vorherbestimmt ist. Ja, finde halt, ist ein sehr spannendes Thema. Können wir vielleicht noch mal
Genau.
genauer drüber sprechen?
Habe ich auch gerade gedacht, vielleicht sollten wir es irgendwann mal aufgreifen. Da nennen wir die
Ja.
Folge dann Final Destination.
Oh ja,
Das
stimmt.
ist so.
Ja.
Das beschäftigt uns beide doch.
Ja, aber schreibt uns, wie gesagt, gerne mal eure Meinung dazu.
Ja.
Ja, unfassbares Schicksal. In 2 Jahren wirklich, ne, steht Derek dann auf einmal alleine da. Das ist wirklich unfassbar tragisch.
Was ich aber
Es
dann auch
gab.
noch
Oh.
interessant finde, Entschuldigung, Basti, ich muss dich kurz unterbrechen. Willst du schon darauf eingehen, was 2013 war?
Ich weiß nicht genau, was du gerade meinst, Lele,
Okay.
deswegen würde ich dir einfach das Wort
Ja, genau.
überlassen.
Ich wollte sagen, was eben passiert ist, dass 2013, und das ist natürlich sehr früh, wenn man so denkt, ne, er ist 2006 verschwunden. 2013 wird Brian dann schon für tot erklärt. Also es geht darum, dass Derek auch zu allen Erbschaften dann Zugang bekommt, dass das eben nicht nur noch ein Teil ja, Brian zugesprochen wird und er da eben nicht rankommt, weil Brian ja höchstwahrscheinlich nicht mehr am Leben ist. Und deswegen wird das relativ zügig gemacht. Ich meine, ich finde 7 Jahre schon relativ schnell, sage ich ehrlich, aber
Ja.
trotz allem für Derek natürlich sehr wichtig. Ja.
Ja, definitiv. Ich finde aber auch, dass das eigentlich der richtige Schritt ist, wenn Brian, wie gesagt, jetzt schon so lange weg ist und Derek da wirklich der Einzige ist, der sich dann um alles kümmern muss. Ja, dann ist es, glaube ich, das einzig Richtige, dass er da die Vollmacht hat und trotzdem natürlich alles total tragisch. Ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz zurückschalten, weil du jetzt gerade schon im Jahre 2013 warst. Ich würde noch ganz gerne kurz eine Sache erwähnen, die kurz, ja, relativ kurz nach dem Tod von dem Vater passiert ist. Wenige Wochen nach Randys Tod stießen die Ermittler dann auf 2 neue Hinweise in Brians Fall. Der erste war ein Eintrag auf Randys Gedenkwebsite. Es gab so eine kleine Internetseite, wo man sein Beileid bekunden konnte zum Tod von Randy. Und dort stand ein kleiner Text und dieser Text wurde beendet mit den Worten: "Ich vermisse dich, Dad. Liebe Grüße, Brian." Der Absender von diesem Text gab selber als Wohnort die Jungferninsel an. Der zweite Hinweis kam dann von einer Drittperson und diese behauptete, dass Brians Leiche auf einem Feld in der Nähe einer Autobahn knapp 1,5 Kilometer außerhalb der Stadt liegt. Das gehörte ein bisschen dazu, weil diese beiden Hinweise, wie gesagt, in einem kamen. Da es keine Beweise gab, die einen der beiden Hinweise eindeutig widerlegen konnten, gingen die Ermittlern beiden dann trotzdem nach. Der Ermittler sagte damals, wir suchten gleichzeitig nach einer toten und nach einer lebendigen Person, sagte Hurst, das war damals der leitende Ermittler. Ja, am Ende führte jedoch beides ins Leere, kann man eigentlich sagen. Der Online-Beitrag entpuppte sich nachher als Scherz, als wirklich dummer Scherz, er wurde in einem öffentlichen Computer in Columbus verfasst, in einem Internetcafé. Und die K9-Hunde konnten auf dem Feld auch nichts finden, als
Aber
ich das gelesen habe.
trotzdem finde ich das irgendwie total komisch, weil nämlich, ich meine, es wurde von einem öffentlichen Computer in Ohio geschrieben. Wie kann man denn ausschließen, dass es, also ich meine, wenn man davon ausgeht, dass Brian am Leben ist, wie kann man davon ausgehen, dass es Brian nicht selber war?
Ja, absolut richtig. Genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich habe nur die offizielle Pressemitteilung nochmal gelesen und dort stand wirklich drin, wir konnten das, we can identify that as a hoax. Und Hoax heißt ja, ne, sowas wie Scherz quasi. Ich
Ja.
frage mich aber natürlich auch, was genau die Polizisten dort rausgefunden haben. Vielleicht hat man Kameraaufnahmen von dem Tag gefunden aus dem Internetcafé, wie dann wirklich gesehen wurde, wie derjenige an einem Computer sitzt. Ich weiß es nicht, aber ich finde das auch, ja, ziemlich seltsam, denn es
Weil ich
würde ja,
finde.
wenn man jetzt mal ein bisschen weiter, ne, ein bisschen weiter schaut, würde das ja eigentlich passen, sogar wenn Brian sich, sag ich mal, melden würde, wenn er noch lebt. Wo würde er das machen? definitiv an
In
einem öffentlichen Computer, wo man nicht zurückverfolgen
Ist
kann.
so. Ist so. Genau,
Ja.
weil anstatt in der Wohnung oder in einem Apartment oder wo auch immer, geht man an einen öffentlichen Ort. Trotz allem, ich wollte es nur anmerken, weil ich das nicht so ganz verstanden habe, wie man das dann eben direkt ab sozusagen, ja, als Hoax eben dann deklarieren kann, weil das für mich
Ja.
ein bisschen unlogisch war. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass es Brian war, davon mal abgesehen.
Ja, vom Gefühl her gehe ich auch nicht davon aus. Genau, ich habe mir aber auch, wie gesagt, die Frage gestellt, wie man das genau beweisen kann, dass er es nicht war. Ich fand es trotzdem sehr interessant und an sich eigentlich auch voll schön, ne? Wenn es, sage ich mal, Brian gewesen wäre, wäre das wirklich schön gewesen. Aber ich glaube, wir beide glauben da nicht so dran, ne?
Aber Basti, vielleicht hast du ja auch Lust, ein bisschen weiter zu springen Richtung 2019, denn da ist ja was ganz Interessantes passiert.
Ja, absolut. Ich habe dir gestern auch noch das Foto bei WhatsApp geschickt, falls du dich noch erinnerst, Lele, ne? Das ist wirklich, ja, sehr, sehr interessant gewesen, denn 2019 kursierte online ein Bild aufgenommen in Tijuana in Mexiko eines angeblich amerikanischen weißen Obdachlosen. Dieses Foto ist wirklich mega viral gegangen. Es wurde an alle möglichen Facebook-Gruppen geschickt, es wurde überall geteilt in Social Media und es gab eine wirklich, muss man dazu sagen, sehr, sehr starke Ähnlichkeit zu Brian.
Ihr könnt
Findest du
das
das auch,
Bild ja
Lele?
sehen. Ihr könnt das Bild ja sehen, natürlich auf dem
Genau.
Instagram-Kanal. Da seht ihr das und da könnt ihr ja mal gerne drunter schreiben, was ihr denkt, ob die Ähnlichkeit da besteht. Ich finde es der absolute Wahnsinn. Ich finde, es ist so, so, so ähnlich. Es gibt, wenn man sich das genauer anguckt, ein, zwei Features, die nicht ganz so passen, aber das ist wirklich auf den 15. Blick sozusagen. Und
Ja.
ja, aber die Polizei hat leider, leider das sehr schnell ausgeschlossen, nicht wahr?
Ja, wobei man dazu sagen muss, genau, der Columbus-Nachrichtensender, TenTV, der hat das Bild dann weitergeleitet an einen Detective, der 2020 für Schäfers Fall zuständig war. Ja, der Detective schickte das dann wiederum zur Gesichtserkennungsanalyse vom FBI in Washington. Ja, und die haben das, wie gesagt, durch dieses Computerprogramm gejagt und haben dann gesagt, dass die Gesichtserkennungsanalyse sagt, dass es sich dabei definitiv nicht um Brian handelt. Aber auch da habe ich wieder eine Frage, wie gerade bei dem Computer. Ich frage mich, wurde er wirklich dann nochmal aufgesucht in Tijuana? Wurde vielleicht nochmal eine Speichelprobe genommen, DNA-Probe? Einfach nur durch eine Computersoftware. Gut, die ist natürlich vom FBI und ich habe da auch Vertrauen drin. Die wird natürlich schon, sag ich mal, relativ verlässlich sein. Aber ja, mich lässt es einfach nicht los, wie wahnsinnig ähnlich er ihm sieht. Und ich finde es auch traurig übrigens, dass da anscheinend ja noch ein zweites Schicksal irgendwie nicht ganz aufgeklärt ist, ne? Weil diese Person ist ja trotzdem ein Mensch und offensichtlich in einer sehr schwierigen Lage. Ich habe mir da noch Gedanken drüber gemacht, wenn es nicht Brian ist, wer das dann ist, weißt du? Ob das vielleicht auch jemand ist, der irgendwo mal verschwunden ist, der eine Familie hat, die nach ihm sucht. Wie siehst du das, Lele?
Ja, natürlich. Also das ist, ja klar, das sind ja alles Schicksale, wenn man irgendwie Obdachlose irgendwo auf der Straße sieht. Und ich glaube, dass viele Obdachlose, an denen wir tagtäglich vorbeigehen, vermisste Menschen irgendwo sind.
Ja.
Deswegen kann ich mir das da natürlich auch sehr gut vorstellen. Ich persönlich glaube sehr stark an diese Gesichtserkennungssoftware. Das muss ich leider sagen. Auch wenn es, wie gesagt, für uns von außen wirklich genauso aussieht, aber zum Beispiel auch die Augenbrauen und auch die Nase, da sind schon gravierende Unterschiede,
Das
die
stimmt,
man
ja.
erkennen kann. Aber es wäre schön gewesen, ja, und ich finde, wie du sagst, es wäre schön, wenn man diesen Mann auch aufgesucht hätte und da wirklich nochmal eine DNA-Probe genommen hätte. Ich weiß nicht, ob das passiert ist. Ich habe noch nie davon gehört und auch nicht gelesen. Und ich wünsche dem Mann, der dort in Tijuana gefunden worden ist, dass der auch Hilfe bekommt, wenn er sie denn benötigt.
Ja, Lili, wir sind jetzt so eigentlich schon, ja, 2019 fast in der Gegenwart. Ich würde sagen, wir sprechen einfach mal über die ganzen Theorien, die ja so kursieren im Internet. Da gibt es nämlich einige. Und vor allem, du hattest es mir vor der Aufnahme schon gesagt, deine Theorie hat sich ein bisschen geändert, oder?
Ja, die hat sich geändert. Wir können die ja aber vielleicht mal mit der Theorie starten, die passiert sein kann, die jetzt gar nicht, jetzt ich nicht so, die jetzt nicht meine Theorie ist, aber ich finde halt trotzdem wichtig, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass Brian weggegangen ist, off the grid, über die Construction Area, hat sich nicht irgendwo verfangen und ist tief in die Nacht hineingelaufen und irgendwo in ein Taxi gestiegen und wurde zufälligerweise nicht von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Möglichkeit gibt es natürlich des freiwilligen Verschwindens, doch die ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Alexis zum Beispiel, seine Freundin, die sagt zum Beispiel, dass sie mittlerweile nicht glaubt, dass Brian am Leben ist, und sie glaubt auch, dass Clint mehr weiß. Das sage ich jetzt nur, weil es zusammengehört. Das hat sie im gleichen, ja, in einem Kontext gesagt. Derek zum Beispiel hat am Anfang wirklich gedacht, dass er oder gehofft, man muss sagen, ich glaube, es war mehr Hoffnung als Denken, dass er wirklich abgehauen ist, weil er einfach mit dem Tod der Mutter nicht so klar gekommen ist und erstmal das in Ruhe verarbeiten musste. Aber nach einer gewissen Zeit musste er sich eingestehen, dass er das niemals machen würde und dass es nicht so ist. Aber ich finde, die Theorie sollte man auch ansprechen. Natürlich ist die Möglichkeit da, doch die ist, glaube ich, mit am unwahrscheinlichsten. Oder Basti?
Ja, würde ich mitgehen. Genau, es gibt halt einige Hinweise darauf. Oder ich sag mal, es gab ein paar Situationen, wo das irgendwie so reingepasst hätte mit einem freiwilligen Verschwinden. Zum Beispiel gab es einmal einen Hinweis, da ist eine Frau durch Michigan gefahren und hat in einem Diner Halt gemacht und wollte dort in einem Drive-In was essen. Und dort wurde sie dann von einem Mann bedient, der für sie sehr, sehr stark nach Brian aussah. Sie kannte den Fall. Und auf seinem Namensschild stand laut ihrer Aussage sogar Brian S. Punkt. Ja, sie hatte dann so ein bisschen Angst, die entscheidende Frage zu stellen und rief stattdessen dann die Polizei. Als diese dann versucht hat, dem Hinweis nachzugehen, gaben sich die Restaurantbesitzer ausweichend und behaupteten, es arbeite niemand bei ihnen, der Brian heißt. Und eine spätere Ermittlung hat dann auch ergeben, dass es tatsächlich nicht Brian war und dass es auch keinen Brian dort gab. Wie sie darauf gekommen ist mit dem Namensschild, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie sich das schön geredet oder hat das gesehen, was sie gerne sehen wollte. Ja, das hätte zum Beispiel ein bisschen dazu gepasst, ne, dass Brian sich abgesetzt hat und dann irgendwo ein neues Leben angefangen hat. Es gab ja auch noch eine Sache, Lele, da wirst du auch von gelesen haben, von dem Telefon. Ne? Alexis hat immer wieder auf Brians Handy angerufen. Sie hatte so ein bisschen die Hoffnung,
Jeden
dass
Tag.
sie ihn jeden Tag, genau, sie hat, glaube ich, so ein Ritual. Ne? Jeden
Jeden
Abend, glaube ich,
Abend.
nach dem Abendessen, vorm Schlafengehen, hat sie gesagt, ich wähle nochmal die Nummer und gucke, ob er dran geht. Genau, und es ging halt immer, wie auch davor, immer die Mailbox dran, bis an einem Abend dann plötzlich nicht die Mailbox dran ging, sondern es geklingelt hat und quasi so gesehen durchgestellt wurde, der Anruf. Da hat sie natürlich, hat sie später auch in einem Interview gesagt, sofort Herzrasen bekommen, ist total ausgetickt und hat gesagt, oh mein Gott, jetzt hat er sein Handy wieder angemacht. Ja, man kann aber auch hier sagen, Brians Mobilfunkanbieter Singular, der erklärte später, dass dies möglicherweise durch eine Computerstörung verursacht worden sei. Da sein Handy kein GPS hatte, konnte der genaue Standort dann nicht ermittelt werden. Allerdings wurde ein Signal, also ein Ping, an einem Handymast in Hilliard, einer anderen Stadt, etwa 22 Kilometer nordwestlich von Columbus empfangen. Aber wie gesagt, dies war wahrscheinlich ein Sendemastfehler.
Da fiel mir gerade ein. Also ich weiß da, dass sie ja mehrmals angerufen hat, also ich glaube dreimal, und das hat immer getutet. Dann hat sie ganz schnell der Polizei Bescheid gesagt. Die Polizei hat auch angerufen, hat auch getutet, und beim zweiten Mal wurde es praktisch, sagen die, weggedrückt. Und danach war das Handy wieder aus. Und wie du gesagt hast, es hat ja gepinkt. Und jetzt habe ich ja überlegt, weil meine Theorie, die erkläre ich euch ja gleich, dass da ja auch eine Mülldeponie sein könnte.
In Hilliard?
Aha. Aber ich
Oh,
denke mal, die Polizei
spannend.
Ist so schlau und hätte das schon rausgefunden, ob das in dem Umkreis des Funkmasts eine Mülldeponie gibt. Weil dann kann ich ja vielleicht gleich überleiten zu meiner Theorie.
Ja, auf jeden
Wenn das
Fall,
okay ist.
definitiv. Natürlich,
Okay,
bin sehr gespannt.
meine Theorie ist tatsächlich, weil es gibt nämlich auch ein Gerücht. Es wurden ja Leichenspürhunde, das habe ich euch vorhin gesagt, und ich habe euch extra das Gerücht noch nicht gesagt. Es wurden ja Leichenspürhunde reingebracht, die da durch die ganze Area gegangen sind, die ganze Bar, jede Wand geschnüffelt haben und so weiter und keinen Hund angeschlagen hat. Aber es gibt das Gerücht, dass draußen an einem Dumpster, also an einer Mülltonne, ein Hund wohl was angezeigt haben soll. Ob das stimmt oder nicht, es konnte nie verifiziert werden. Es mag auch wieder ein Gerücht sein, aber die Theorie, weil ich frage mich immer, Brian geht in die Bar und verschwindet innerhalb im Grunde von 5, maximal 10 Minuten.
Ja.
Wirklich. Was kann da passiert sein? Wo kann er denn hin? Und er wäre ja nicht aus einem anderen Ausgang gegangen, weil was hätte das für einen Sinn gehabt? Er wollte ja mit seinen Kollegen, hat sich nicht, wollte ja mit seinen Kollegen sozusagen wieder gehen, mit seinen Leuten. Deswegen ist meine Theorie, dass dieser Müllschacht, er soll groß genug sein für einen Menschen, dass er irgendwie in diesem Müllschacht gelandet ist. Wie auch immer. Entweder weil es eine Auseinandersetzung gab, oder weil er hingefallen ist, es hört sich jetzt wirklich irre an, hingefallen ist, da reingefallen ist, weil er umgefallen ist in eine Mülltonne, die in den Schacht oder was entleert worden ist. Ich weiß es nicht. Ich vermute, er hat das über diesen Müllschacht die Bar verlassen und ist in einem Dumpster gelandet. Und wir wissen, also in einer Mülltonne, Entschuldigung, ich sage immer Dumpster, in einer Mülltonne. Und diese Mülltonnen werden ja irgendwann geleert. Und wenn jetzt da die Bar macht ja zu, der ganze Müll kommt dann noch rauf, ne? Wird immer weiter runtergeschmissen, da die Orangenschalen von irgendwelchen Cocktails und noch ganz viel Müll. Alles darauf. Und wir wissen ja leider, und das ist eben die kritische Zeit auch, dass erst am Montag überhaupt die Polizei zur Bar gegangen ist. Das heißt nicht mal, dass am Montag oder auch vielleicht sogar nicht mal am Dienstag da die Spürhunde reingegangen sind. Und in der ganzen Zeit kann natürlich der Müll entsorgt worden sein. Und ich glaube,
Wahrscheinlich Montagmorgen oder Sonntagmorgen, je nachdem, wann die Müllabfuhr dort fährt.
ich weiß nicht wann, ich weiß auch nicht wie und ich habe keine Ahnung, wie das da funktioniert in Columbus und so, aber ich glaube, er ist in der Mülltonne gelandet und ist dann weggebracht worden auf ein Landfill, also auf eine Mülldeponie. Und da, jetzt wo du das mit dem Handy, wusste das mit dem Handy, aber ich habe vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass plötzlich so ein Signal das abgibt, was auch ein Fehler sein kann, aber dass plötzlich ein Signal abgibt, vielleicht ist das eben auch da irgendwo.
Hast du mal rausgefunden, ob in Hilliard in der Nähe eine Mülldeponie ist?
Nein, weil das ist mir eben ja gerade erst eingefallen. Eben während du
Dann
das gesagt hast, dachte ich, hä? Vielleicht ist da jemand
sollten wir
drin.
da, glaube ich, nochmal dem nachgehen. Finde ich sehr interessant. Also generell gibt es diese Fälle halt sehr, sehr häufig, ne? Das muss man echt mal dazu erwähnen.
Ja.
Also leider gibt es immer wieder Obdachlose, die in Mülltonnen schlafen. Es gab, glaube ich, letztens sogar noch einen Fall hier in Deutschland, ne? Vor 2 Wochen. Wo war das? Auch in Hamburg, glaube ich. Nee. Es gab einen Fall in Deutschland, da wurde auch ein Obdachloser von einem Müllwagen, ja, tödlich zerquetscht, der auch vorher in einer Mülltonne geschlafen hatte.
Oh Gott.
Leider passiert es immer wirklich sehr, sehr häufig und ja.
Ja, ich meine, es gibt mehrere Fälle, ne? Also das gibt ja Fälle, wo wirklich entweder mutwillig jemand im Müll entsorgt worden ist, ne? Also ich erinnere mich da an einen Fall von einem Jungen in Berlin vor 25 Jahren oder was. Dann Georgina Keller. Also da gibt es ja so viele
Ja.
Fälle, Mordfall oder Unfall. Also ja. Also deswegen für mich ist das momentan die absolut sinnigste Theorie, auch wenn es natürlich sehr komisch erscheint, dass jemand in einem Müllschacht landet, wobei es da auch einen sehr, sehr spannenden Fall gibt, auch aus Amerika. Eine junge Frau, die auch durch den Müllschacht fällt und dann in, ja, in diesem Müllraum praktisch dann später tot aufgefunden wird. Man
Ja,
weiß
ich
es.
glaube, ich weiß, welchen du
Ja,
meinst.
ich weiß gerade nicht,
Ja.
wie sie heißt, leider. Aber es ist auch ein sehr interessanter Fall, weil man da auch nicht weiß, ob es wirklich ein Unfall gewesen ist oder ein Verbrechen.
Ja, sehr interessant. Ihr könnt ja aber gerne schreiben, ob ihr mit Lelis Theorie mitgeht, oder ob ihr sogar eure eigene habt. Natürlich wollen wir alle eure Theorien hören. Schreibt uns die gerne.
Ja,
Da
bitte.
sind wir wirklich sehr, sehr gespannt drauf, gerade bei diesem Fall, weil man da wirklich sehr viel diskutieren kann. Bevor ich gleich zu meiner komme, würde ich ganz gerne noch einmal kurz ein bisschen über die anderen Theorien sprechen, die noch kursieren. Es gab ja noch einmal, die so ein bisschen ähnelt zu der ersten, nämlich ein eventuelles freiwilliges Verschwinden, und zwar auf eine einsame Insel. Brian hat häufiger mal betrunken seinen Freunden, also gerade auch Clint, immer wenn die mal irgendwie in den Bars unterwegs waren und Brian mal wieder ein bisschen über den Durst getrunken hatte, hat er immer mal wieder erwähnt, er würde gerne diesen Off-Grid, Laid-Back Lifestyle irgendwo auf einer einsamen Insel, völlig abgeschieden von der Gesellschaft, irgendwie von der Zivilisation leben und dort glücklich werden. Ja, die Theorie steht im Raum, gerade wie gesagt, weil er das immer erwähnt hatte. Aber dazu gibt es leider natürlich gar keine Hinweise, wenn er es geplant hat und wenn er es geschafft hat, wirklich irgendwo hin abzuhauen, wo man ihn ja nicht mehr identifizieren kann oder wo er wirklich off-grid lebt, dann wird er es geschafft haben. Aber da gibt es halt, wie gesagt, gar keine Anhaltspunkte zu.
Und ich glaube
Ja.
auch wirklich, Brian war ein sehr, sehr guter junger Mann und ein sehr familienorientierter Mensch. Und er hat seinen Bruder über alles geliebt und auch seinen Vater. Und er
Genau.
hätte den das einfach noch, um das auch nochmal klarzustellen, einfach nicht angetan.
Gerade
Niemals.
auch nach dem Tod von Randy, ne, wo Derek dann alleine war, hätte Brian ihn wahrscheinlich nicht komplett alleine mit dem ganzen Schicksal gelassen.
Auf keinen Fall.
Ja. Ja, jetzt kommen wir mal einmal zu der Theorie, die auch sehr, sehr groß im Umlauf ist und die tatsächlich auch meine Theorie ist, die ich aber noch so ein bisschen, sag ich mal, vervollständigt habe. Und zwar, da haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen, Lede, der eventuelle Unfall auf der Baustelle. Genau. Es gab ja, wie wir schon erwähnt hatten, die Tür, die auf die Baustelle geführt hat. Du hast gesagt, unten war eine Kette und man konnte sich durchquetschen und dann ist man quasi direkt auf der Baustelle gelandet, richtig?
Genau.
Ja, einige glauben, dass Brian möglicherweise, wie gesagt, durch diesen Hinterausgang gegangen ist und Schwierigkeiten hatte, sich dann auf dieser Baustelle zurechtzufinden. Das hatte der Officer ja auch erwähnt. Ne, dort im Dunkeln, betrunken, kann einiges passieren. Meine Theorie, wo ich wirklich sehr, sehr stark dran glaube, und ich habe die auch im Internet ziemlich häufig gelesen, es gab auch viel Kritik an dieser Theorie, aber ich glaube, dass Brian diesen Ausgang genutzt hat, dass er auf die Baustelle gegangen ist, dass er dort irgendwo in einen ganz tiefen Schacht gefallen ist, vielleicht so ein ausgebuddelter Aufzugsschacht oder so ein Kellerschacht, irgendwo, wo man ihn vielleicht nicht sofort findet. Und dass den Besitzern der Ugly Tuna Saluna Bar oder den Verantwortlichen besser gesagt, dass denen das aufgefallen ist und dass sie mitbekommen haben, dass er dort verunglückt ist und dass sie deswegen sich darum gekümmert haben, dass Brian dort wirklich ungesehen auf dieser Baustelle verschwindet, sage ich mal. Denn ich glaube nach meiner Theorie, dass sie Angst hatten vor einer millionenschweren Klage, die definitiv gekommen wäre, wenn Brian gefunden worden wäre und wenn rausgekommen wäre, dass er sich nur weil die diese Tür nicht richtig gesichert haben, denn die obere war, auch wenn unten eine Kette war, die obere war ja offen, dass sie dadurch definitiv verklagt hätten werden können und das wäre für die wahrscheinlich der finanzielle Ruin. Es gab viele, die gesagt haben, nee, so weit geht doch kein Mensch, aber mittlerweile habe ich so viele Geschichten gehört und so viele Stories gelesen, wo es um Geld ging, dass ich mittlerweile glaube, sowas wäre möglich, dass dort Menschen des Geldes wegen und aus Angst einer Klage eine Leiche verstecken. Ja. Das
Finde
ist
ich auch.
meine Theorie.
Ja, die ist gut. Also das ist schon eine gute Theorie. Bei mir hakt es an einer Sache. Das ist, dass ich persönlich nicht glaube, dass irgendjemand es mitbekommen hat. Also die von der Bar oder die von dem glaube ich nicht. Also wenn, glaube ich tatsächlich eher jemand von der Baustelle, dass das nicht genug abgesichert gewesen ist, weil.
Okay,
Ne, weil die Barleute hätten es ja gar nicht mitbekommen. Das ist nicht deren Weg so. Die gehen ja nicht über
Stimmt.
diese Baustelle raus.
Ja.
Und die wussten ja auch erst also frühzeitig, nee, wie nennt sich das? Also die wussten ja erst von der Zeit her am Montag überhaupt Bescheid.
Frühestens, meinst du?
Frühestens. Gott, was ist denn
Ja.
los? Hashtag, mir fällt das deutsche Wort nicht ein.
Ja, stimmt. Würde tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Sinn machen, wenn der Bauherr zum Beispiel, der da die Verantwortung hat, ne, der dafür verantwortlich ist, dass der bei der ersten Begehung am Montag gesehen hat, scheiße, ne, hier ist jemand verunglückt. Und das war nicht abgesichert, da war kein Gitter drüber, weil ich glaube, ne, bei so Löchern muss man immer irgendwie so ein Gitter drüber machen oder generell eine Absicherung davor.
Ja.
Stimmt, ja, guter Punkt. Das könnte natürlich auch sein, ja. Ja. Sehr interessant. Das ist so meine Theorie, die auch, wie gesagt, sehr viel besprochen wird. Ja, dann gab es noch eine sehr, sehr krasse Theorie, die ich aber mittlerweile ziemlich verworfen habe. Es gab nämlich die Theorie, dass Brian eventuell von der Band irgendwie durch einen Streit, vielleicht auch aus Versehen, getötet wurde und dass er dann durch die Band, zum Beispiel in so einem großen Bandkoffer, wo die immer die Instrumente mit transportieren, dass er dann dort, ja, rausgebracht wurde und die sich seiner Leiche entledigt haben. Weiß nicht, Lele. Was hast du dazu?
Ja, da hatten wir ja auch schon drüber geredet und ich finde das auch theoretisch auch eine interessante Theorie. Mich würde mal interessieren, wo die Band dann rausgegangen ist, ob die da diese Exit-Tür zur Gasse genommen hat oder auch über die Rolltreppe raus. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht weißt du das.
Das weiß ich gerade auch nicht, aber ich würde vermuten, die Exit-Tür, weil über die Rolltreppe mit dem Equipment könnte ein bisschen schwierig werden, ne? Glaube ich.
Ich
Ja.
weiß es nicht, aber Was mich daran an der Theorie stört, ist, dass zu wenig Zeit vergangen ist. Guck mal, es ist 5 vor 2, als er noch auf der Kamera ist. Er geht rein, er geht dahin. Haben die ja im Grunde 3 Minuten Streit, indem sie ihn verprügeln oder umbringen und in die Kiste da packen und dann. Also das ist zu wenig Zeit in meinen Augen.
Ein sehr knappes
Deswegen,
Zeitfenster, ne?
ja
Ja,
sehr,
das stimmt.
sehr, sehr. Deswegen die Theorie schließe ich eigentlich aus.
Ja, ich sehe da auch kein wirkliches Motiv einer Band, die dort irgendwie an dem Abend ja, ihrer Leidenschaft nachgegangen ist und Musik gespielt hat, dann wegen einem Streit, wegen einem Betrunkenen dort sich strafbar zu machen. Ich sehe das Motiv irgendwie nicht und ich sehe da keinen wirklichen Anhaltspunkt
Mich
hinter.
auch nicht. Und ich glaube auch, dass eine lautstarke Auseinandersetzung auch aufgefallen wäre.
Ja,
Ja.
definitiv.
Und dann,
Ja.
mich interessiert diese Theorie in irgendeiner Form, kann Clint involviert sein? Wie siehst du das?
Ja, ich finde das schwierig, weil Clint hatte natürlich seine Momente, die ziemlich komisch waren, gerade mit dem Lügendetektor-Test. Aber so ganz gibt es bei Clint halt auch keinen Punkt, ne, der irgendwie aussagen würde, dass Clint da wirklich irgendetwas mit zu tun hat. Ich kann vielleicht nochmal eben ganz kurz erwähnen, kurz nach dem Tod von Randy, also von Brians Vater, schrieb Neil Rosenberg heißt er, glaube ich, der Anwalt von Clint, an Don Corbett, einem Privatdetektiv, der sich freiwillig gemeldet hatte, und der Familie Schäfer bei der Suche nach Brian zu helfen. In diesem Brief deutete Rosenberg an, dass er gehört hatte, dass die Polizei von Columbus die Vermutung hegte, Brian könnte noch am Leben sein. Er schrieb, dass wenn Brian tatsächlich lebt, es eher Brian, nicht Clint wäre, der seiner Familie so viel Schmerz und Schwierigkeiten bereitet. Rosenberg forderte Brian daraufhin dann auf, sich zu melden und das Ganze halt zu beenden, diesen Schmerz und diese Ungewissheit. Trotz dieser Aussagen von Rosenberg kamen dann viele, die Brian nahestanden, nicht drumherum, Clint vorzuwerfen, nicht offen genug gewesen zu sein. Derek, Brians Bruder, der sagte dann später in einem Zitat:
Ich kannte Clint nicht sehr gut, aber ich hatte immer das Gefühl, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Die Art und Weise, wie er über meinen Bruder sprach, nachdem er verschwunden war, irgendwie negativ. Das hätte ich von jemandem, dessen Freund verschwunden ist, nicht erwartet.
Lele, ich habe da noch eine Frage an dich. Sagen dir die Smiley-Face-Morde etwas?
Ja, natürlich.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass die was sagen. Ich wollte das nochmal ganz kurz erwähnen, weil die Smiley-Face-Morde in diesem Zusammenhang mit Brian auch nochmal sehr oft genannt wurden, gerade von vielen Internetdetektiven.
Das stimmt.
Ja, die Ermittler zogen kurzzeitig die Möglichkeit eines mutmaßlich, das muss man dazu sagen, eines mutmaßlichen Serienmörders in Betracht. Ein Gedanke, der ja Internet Bloggern und Hobbydetektiven wirklich bis heute immer noch unterm Nagel brennt, sage ich mal so. Einige waren überzeugt, dass Brian dem ja sogenannten Smiley-Face-Killer zum Opfer gefallen sei, der angeblich im mittleren Westen seit Jahren in den USA auf alkoholisierte College-Studenten, gerade männlich, Jagd macht, sie ermordet und ihre Leichen dann in nahegelegene Flüsse wirft. Zwei pensionierte Detectives aus New York City haben sich über 10 Jahre lang, da gibt es eine gute Doku zu, die habe ich mir nämlich gestern nochmal angeschaut, die Schauplätze dieser 40 sogenannten Ertrinkungsfälle angeschaut und untersucht. Und an jedem dieser Orte fanden sie dann ein mit Graffiti gesprühtes Smiley-Symbol an den Wänden. Außer bei Brian. Bei Brian hatten sie keinen Smiley gefunden. Glaubst du an diese Theorie, Lele? Generell erstmal an die Serienmörder-Theorie? Und glaubst du, dass Brian dem eventuell zum Opfer gefallen sein könnte? Oder ist das für dich völliger Humbug?
Also ich glaube natürlich an den Smiley-Face-Killer, das ja,
Hm?
aber nicht im Zusammenhang mit Brian. In diesem Fall glaube ich auf gar keinen Fall, dass er einem Serienmörder zum Opfer gefallen ist, sondern ja, ihr kennt ja meine Theorie, dass es
Ja.
irgendwie anders passiert ist. Auf jeden Fall glaube ich nicht dran und für mich ist das in dem Falle ausgeschlossen,
Okay, gut
was
zu
ja aber
wissen.
nichts heißt.
Ja, aber die Smiley-Face-Theorie ist wirklich eine sehr, sehr spannende Theorie. Müssen wir vielleicht mal in einem Live mal aufmachen und drüber sprechen. Wäre,
Das
glaube
können
ich,
wir
sehr
gerne machen.
interessant. Super.
Sehr gerne.
Ja, das waren eigentlich so grob wirklich die ganzen Theorien, die man online findet. Die Polizei hat sich ja dann auch noch mal dazu gemeldet, Lelene. Da hattest du noch ein Zitat, glaube ich, was du gerne sagen würdest.
Nee, ein Zitat nicht wirklich, sondern einfach, dass 2016 ist die Polizei nochmal an die Presse getreten und hat wirklich gesagt, dass sie ein Suizid und auch ein Verbrechen als sehr unwahrscheinlich bis ausgeschlossen in dem Fall vermuten. Also sie gehen davon eigentlich aus, ohne, weil wenn du ein Suizid ausschließt und ein Verbrechen ausschließt, was bleibt dann noch? Das ist ein Unfall. Sie gehen da nicht davon aus, dass Brian am Leben ist, aber sie haben trotzdem nie aufgehört, eine lebende Person zu suchen.
Ja, der Vollständigkeit halber vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen. Eine Sache ist noch passiert am 11.05.2006. Da wurde um 4:05 Uhr in Brians Apartment eingebrochen. Das war ja knapp 1,5 Monate nach seinem Verschwinden. Kann ich aber direkt dazu sagen, die Polizei hat das überprüft. Es gab dort keine Verbindung zu einem eventuellen Täter, der sich dann nochmal in Brians Apartment umschauen wollte oder vielleicht nochmal Beweise vernichten wollte. Ja, da hat ein Nachbar um 1:37 Uhr die Polizei gerufen. Dort wurde eine Tür eingetreten. Diese Tür war im Endeffekt das Apartment von Brian. Aber die Nachbarn haben alle ausgesagt, das ist ein relativ schlechtes Viertel, sag ich mal, mit viel Kriminalität. Und es hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, dass sein Apartment schon seit längerer Zeit leer steht. Es wurden auch nur ein Fernseher und ein paar DVDs gestohlen. Also es gab keine Hinweise auf irgendwie, ne, dass irgendwie persönliche Gegenstände von Brian geklaut wurden oder Beweismittel. Es war wirklich ein reiner Einbruch, wahrscheinlich für das schnelle Geld. Und dort gab es keine Verbindung zu Brian. Das vielleicht nochmal zu erwähnen. Ja, Lele. Somit sind wir eigentlich am Ende des Falls, oder?
Ja, leider und fast kein Schritt weiter. Das ist immer so schade.
Ja, wir sind eigentlich da, wo wir am Anfang waren, ne?
Genau. Aber immerhin sind wir alles nochmal durchgegangen. Ich, wie gesagt, bin heute oder war das gestern dann da auf meine Theorie gestoßen, nachdem ich da ein bisschen rumrecherchiert habe. Was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich noch mehr Innenbilder von der Ugly Tuna Saloon Bar. Einfach weil ich brauche immer so ein bisschen sowas Visuelles, wo alles genau ist. Es gibt ja einen groben Rahmen, aber ja, ich werde da auf jeden Fall noch ein bisschen weiter gucken. Gerade der Müllschacht, den werde ich mir nochmal angucken. Ich werde mir nochmal anschauen, wann der Müll abgeholt worden ist, wann die ersten Spürhunde da waren. Das möchte ich einfach nochmal wissen. Und falls ihr Fragen habt, liebe Leute, dann bitte, bitte, bitte schreibt es bei uns in die Kommentare. Wir freuen uns darüber, wenn ihr sozusagen da was reinschreibt. Für uns bedeutet das auch, dass ihr es interessant fandet so ein bisschen und da so mitgedacht habt. Also macht es sehr, sehr gerne. Zögert
Auf
da
jeden
nicht.
Fall.
Genau. Und ja, mir bleibt im Grunde, ja, Basti, vielleicht willst du noch mal was sagen. Ich würde dann, glaube ich, die Schlussworte heute übernehmen.
Ja, gerne. Ich würde vielleicht noch einmal ganz schnell eben ganz kurz so die Gegenwart ganz kurz drauf eingehen, weil es vielleicht noch relativ schön ist zu wissen, dass die Leute aus Brians Umfeld auch kein ja, schlechtes Leben dadurch gehabt haben, sondern sich, sag ich mal, gut gefangen haben durch dieses Schicksal. Es hat sich unglaublich viel verändert in den Jahren seit Brians Verschwinden. Seine damalige Freundin Alexis, die hat ihr Studium abgeschlossen. Die ist mittlerweile auch selber Mutter und Ehefrau. Ihre Kinder sind mittlerweile sogar in einem Alter, dass sie, glaube ich, schon verstehen können, was mit Brian passiert ist. Ja, sein Bruder Derek, der ja komplett alleine ist, der hat seine langjährige Freundin geheiratet und sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die sind an ein kleines Häuschen am Strand oder am Meer gezogen, besser gesagt. Ja, das Haus, in dem die Schäfers aufgewachsen sind, steht seit Jahren komplett leer und zerfällt langsam. Das ist das einzig Traurige. Ja, aber man kann, denke ich, sagen, dass alle in dem Umfeld irgendwie gut damit klargekommen sind, mit diesem wirklich schlimmen Schicksal. Ich kann auch nur nochmal sagen, ich hoffe, dass Derek, der ja wirklich das Schlimmste durchgemacht hat, dass es dem heute mit seiner kleinen Familie gut geht und ja, dass man vielleicht Brian doch nochmal findet, aber Lele, du hast die Schlussworte.
Das hast du aber schon so schön gesagt. Also ich freue mich da auch für die Alexis und Derek. Die haben nie aufgegeben, bis heute nicht. Auch
Ja.
Alexis nicht, obwohl sie verheiratet ist und in einer Beziehung hat sie, soweit ich das vor ein paar Jahren vernommen habe, ihn nie vergessen. Und das finde ich auch sehr schön. Ja, ich würde am liebsten, also erstmal mich natürlich bedanken bei euch, dass ihr zugehört habt. Basti, es war toll, endlich mal über diesen Fall zu reden. Ich finde ihn einfach total spannend, traurig und spannend. Und Ja, mir bleibt nicht zu sagen, ich habe ein Zitat gefunden, einfach von Brian Schaefer noch, was mir so irgendwie so gefallen hat, auch der Gedanke daran, dass es vielleicht irgendwie so sein könnte, wo auch immer auf dieser Welt oder auch woanders. Und ich glaube, das Zitat können wir einfach als super Schlussworte hier einspielen, oder Basti?
Auf jeden Fall. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis bald.
Bis
Danke,
bald,
Leli.
Lieben. Danke, Basti.
Tschüss.
Tschüss.
Ich liebe die Musik wirklich. Und diese ganze Medizinsache ist eigentlich nur ein Job. Nur vorübergehend, bis ich meine Band zusammen habe und eine Platte herausbringen kann. Eines Tages möchte ich eine Insel besitzen oder zumindest einen Strand, damit ich den ganzen Tag Jimmy Buffett hören und mit meiner Senorita Margaritas trinken kann.
Zwischen Akten und Abgrund, ein investigativer Recherche-Podcast von Basti und Lilly.